Excuse me. I don't feel good.
I'm not sure, but I think I might be an adult. I can tell by the way people look at me and don't look at me. Someone the other day told me I should act more like one, but I don't even know what it is. What's an adult?
I blame it on my parents. They caught it before I was even born.
When I break things now, I have to pay for them. I rarely get cake at parties anymore. When people give me sheets of paper, I'm not supposed to draw on them. I'm just supposed to put the letters of my name on a line.
Where's the fun in that?
People get funny when I say the obvious, like, you've got a big nose. All of a sudden, I'm supposed to know about the weather and have plans. I even checked on the internet and no one's working on a cure. I'm not sure I like it. Help me.
Homeboard Nummer 278. Ausschwung. Hallo und herzlich willkommen zum 278. Kompott, den ich am heutigen, naja, also den Regen habe ich eigentlich umschifft, Freitag, dem 19. August 2011 aufgenommen habe.
It is 11:47.
Ja. Und das Intro habe ich aus Zee Franks Replay-Podcast geklaut, nämlich am 6.6.2006 hat er das eigentlich mal rausgelassen. Aber nachdem der ja seinen Podcast gerade replayt, habe ich das irgendwann da im Juni einfach mal geklaut. Ja. Und der Titel, könnte ich dir mal auch mal erklären, der kommt daher, dass nämlich der Aufschwung jetzt wieder vorbei ist. Also ist aus mit dem Aufschwung XXL. Also der Aufschwung, den es ja genau nirgendwo gab. Aber ja. So, ansonsten gibt es ja allerdings wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit ohne Mafia, mit ohne Space. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke. Eigentlich mal Tech, Space, Mafia, allerdings nachdem Space und Mafia nicht vorkommen, die Technik-Ecke, in der ich ein paar Fanboy-Meldungen, die er nämlich in dem Menü 8 versteckt hätte und mehr. 17 Grad, Broken Cloud-Sieger. Ja, hier jetzt gerade nicht, eben was schon sonnig. Milde Grüße. Die 17 Grad, die fühlen sich wie 19 oder 17 an und der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 39 km/h aus dem Westen. Und ich habe eben Hagendel an der Bahnhaltestelle da an eine Litfaßsäule das zweite MPS Öhendorf Ankündigungsplakat entdeckt. Yay! Jetzt weiß ich auch, warum ich eben auf dem Weg von Öhendorf zur U-Bahn-Haltestelle so ein breites Grinsen im Gesicht hatte. Jaha. So. Dann ist es 10.55 Uhr und ich habe dann da mal ein paar Fanboy-Nachrichten. Es gab da nämlich ein Septembrücht. Als Termin nannte irgendwie eine japanische Seite, war es, glaube ich, deren Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe. Und selbst wenn ich mir den aufgeschrieben hätte, wahrscheinlich massive Schwierigkeiten hätte, den auszusprechen. Also jedenfalls irgendwie eine japanische Seite gerüchtete, dass am 7. September die Keynote dieses Jahr stattfinden könnte. Das wäre ein Mittwoch. Allerdings kurz nachdem das Gerücht aufkam und überall berichtet wurde durch die Gerüchterstatter, meldete sich The Loop's Jim Dalrymple und meinte, nein, ganz sicher werden sie am 7. September keine Keynote halten. Aha. Ja, der Mann soll ja angeblich relativ gute Quellen haben. Von daher, ja, warten wir mal ab. Also es ist ja damit zu rechnen, dass irgendwie im September ein Musikgeräte-Ereignis stattfinden könnte. Plus wir warten ja alle drauf, dass das nächste iPhone angekündigt wird. Also wir im Sinne von Apple-Fanboys. Und auch die Gerüchterstatter fallen da ja ständig übereinander, um dann irgendwie nochmal wieder neue Gerüchte gerüchten zu können. Weil mit Berichten hat das so ungefähr gar nichts zu tun. Und von daher, ja, da gab es jetzt irgendwie also das Gerücht 7. September und gleich mit beiliegendem Widerspruch. Nein, auf gar keinen Fall werden die am 7. September. Wobei 7. September halt der erste Mittwoch im September wäre. Letztes Jahr haben sie auch am ersten Mittwoch im September, was dann allerdings der 1. September war, die Keynote veranstaltet. Ich meine, mir ist es letztlich relativ egal, wenn er dann mal endlich hier irgendwie die Regenvorhersage ermitteln würde. Nicht nur anzeigen, dass er jetzt mal was anzeigen will. Ich habe nämlich so den dummen Verdacht, hier ist schon gerade wieder ein Regen eingetroffen. Nö, sagt er. Na gut, dann ist das kein Regen. Ja, also September wird er gerüchtet. So, dann gerüchtet es auch zum A6. Hier mal Tuhaf. Ein Bericht der taiwanischen Taiwan Economic News behauptet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC, mit Versuchsproduktionen von Apples nächstem Mobil-CPU-Chip A6 angefangen hätte. Und der A6 wäre ein ARM-basierter Prozessor, der einen 28-Nanometer-Prozess enthalte und 3D-Stacking-Technologien. Und es würde erwartet, dass der in Apples 2012er iOS-Geräten landen könnte. Also das nächste iPhone wird dann natürlich erstmal noch den A5-Prozessor behalten, wäre ja auch logisch. Also zumindest, wenn man von den letzten Jahren ausguckt, da war es ja so, also so viele haben wir jetzt noch nicht, aber der A4-Prozessor ist mit dem iPad gekommen und im iPhone 4 gelandet. Der A5-Prozessor ist mit dem iPad 2 als Dual-Prozessor-Dingens gekommen und bisher noch nirgendwo sonst gelandet. Wenn jetzt ein iPhone auf der technischen Basis kommen sollte, wäre es zumindest unverständlicher, wenn da nur ein A4-Prozessor drin wäre. Aber ja. So, und natürlich hat sich niemand geäußert und deswegen, ja, Gerüchte. Aber hey, es ist saure Gurkenzeit. Es gibt sonst nichts zu berichten. Was ja so schlimm ist, dass ich heute noch nicht mal mehr Mafia-Meldungen dabei habe. Dann ist bei eBay ein MacBook Pro-Prototyp aufgetaucht, der nämlich noch ein Vor-Unibody-Modell war, wo eine UMTS-Antenne und irgendwo auch ein Plätzchen, wo man eine SIM reinschieben konnte, drinne zu finden war. Und der Mensch, der versucht hat, das Ding bei eBay zu verscherbeln, hat auch noch ein paar Fotos rausgelassen, so von wegen, ja, die Antenne war übrigens abnehmbar. Und also ja, das, was einige Leute unbedingt haben wollen, einen mobilen Mac-Rechner mit eingebauter Internet-UMTS-Verbindung, das gab es als Versuchsmodell. Und dass es sich dabei um einen Prototypen handelt, konnte man unter anderem daran feststellen, dass auf den Fotos von der Platine eine rote Platine zu sehen ist und Prototyp-Apple-Geräte wohl gerne mal mit einer roten Platine aufgefallen sind, statt mit einer, was weiß ich, blauen. Grün, gelb, lila, schwarz-gelb gepunktet. Keine Ahnung. Ich glaube, blau ist sonst die Farbe. Blau oder grün? Ist ja auch egal. Also jedenfalls gab es da irgendwie ein Prototyp MacBook Pro aus der Vor-Unibody-Zeit, was man relativ einfach am Aussehen von außen erkennen kann. Klar, logischerweise. Also das Ding hat ein Trackpad noch mit Knopf. Und wie begründete Steve doch gleich die Abschaffung des Knopfes? Ja, den würde man hier einmal suchen. Das ist so komisch, ich habe den irgendwie nie gesucht. Aber okay, so ein Multitouch-Trackpad ist schon cool. Ja, und jetzt verlassen sie sich ja drauf, dass es Multitouch-Trackpads gibt. Ungefähr überall. Aber ja, habe ich mir hier am Dienstag reingeklebt. Also es war echt irgendwie eine ziemlich tote Woche, was so Gerüchte anging. Dann gab es ein LTE-Rücht, das Boy Genius Report verbreitet hatte, dass nämlich Apple angeblich schon ein LTE-iPhone im Carrier-Testing hätte. Ja, mei, also für den Fall, dass die tatsächlich irgendwelche Geräte im Carrier-Testing haben, gehe ich mal davon aus, dass die Leute, die damit betraut sind, da was dran rumzutesten, entsprechende NDAs unterschrieben haben und also alle nicht reden dürfen. Und die Leute, die da jetzt Gerüchte verbreiten, die verbreiten eben genau das, Gerüchte. Na, plus die Frage, die sich mir halt aufdrängt, gibt es irgendwo schon ernsthafte LTE-Netze? Ja, angeblich soll es auch in Deutschland schon LTE-Netze geben. Allerdings wäre mir nicht bekannt. Das könnte ein Motorflugzeug sein, was da so im Hintergrund vor sich hin klackert. Ist egal, ich habe in Teil 1 und Teil 2 nichts, was irgendwie motorflugzeugig ist. Wir haben halt schon wieder Herbstsaison. Und jedenfalls, also Gerüchte küchte es, dass es also irgendwie da ein LTE-iPhone gäbe. Allerdings kamen dann nicht gleichzeitig Gerüchte, dass das nächste iPhone dann auch schon LTE unterstützen würde. Was ja auch irgendwie noch ein bisschen blödfugig wäre, weil um irgendwie eine Technologie zu unterstützen, müsste sie A, einige Verbreitung haben. Also ganz blöd erstmal in USA, wie ja die CDMA-Telefone bewiesen haben. Und Apple ist vor allen Dingen USA wichtig, aber also ich wüsste nicht, dass in den USA irgendwo ernsthafte LTE-Netze gäbe. Hier gibt es sie mit ziemlicher Sicherheit nicht, weil hier ja LTE verkauft wurde als, ja, macht erstmal Anbindung des Landes. Also da, wo halt kein DSL hinkommt. Niveau, wo nie Niveau war. Und ja, also da haben sie dann irgendwas und ja, also mir fällt dazu spontan nur ein, ja, mei, da geht noch was. Und also ich lege keinen gesteigerten Wert auf irgendwie LTE. Also mag sein, dass ich mir da in ein paar Jahren dann ganz anders drauf bin. Also ich habe ja auch damals TM, als die UMTS-Lizenzen für Unmengen an Geld verscherbelt wurden, überlegt, dass ich UMTS nie haben wollen würde. Und als dann das 3G-iPhone auf den Markt kam, habe ich es ja trotzdem gekauft. Und jetzt fluche ich ja immer, wenn meine mobilen Internetzugänge keinen UMTS-Zugang haben, weil sie dann lahmarschig werden. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass LTE ziemlich cool sein könnte, aber dafür muss es erstmal eine ordentliche Verbreitung finden. Plus, die Technik muss so ausgereift sein, dass man das benutzen kann, ohne dass es einem auffällt. Also nicht, dass man irgendwie das Telefon im LTE-Netz drin hat und dann nach 5 Minuten der Akku leer ist. Das ist im Zweifelsfall was, was Apple nicht mitmachen dürfte. Und wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein dürfte, warum die UMTS-iPhones eben erst ein Jahr später rauskamen. So, dann gab es eine 3-Pad-Zögerungsgerücht. DigiTimes behauptet nämlich, dass Apple den iPad 3 Supply Schedule gecancelt hätte. Also iPad 3 wäre tatsächlich irgendwie unterwegs gewesen für soll noch dieses Jahr kommen, aber das hätten sie dann gekickt. Was dann heißen würde, dass das iPad 3 nicht vor 2012 starten würde. Apple was originally set to launch its iPad 3 in the second half of 2011 with a supply volume of 1.5 to 2 million units in the third quarter and 5 to 6 million in the fourth quarter. But Apple's supply chain partners have recently discovered that the related figures have all been deleted, the sources pointed out. Also, Kategorie Gerücht, aber die DigiTimes-Leute haben ja zu Supply Chain irgendwie immer einen Zugang und die Supply Chain-Leute, die behaupten, ja, also die Geräteanzahlen, die wir da hätten produzieren sollen, die stehen da jetzt in den Listen nicht mehr drin. Ja. Sources seem to believe that poor yields of the new 9.7-inch Retina display are the reason for the delay. Also die Retina-Bildschirme, die würden irgendwie nicht in genügend großer Stückzahl aus der Produktion rauspurzeln. Beziehungsweise die Produktion würde zwar Unmengen an Dingern produzieren, aber davon wären dann irgendwie zu wenig nutzbar oder was weiß ich. Also jedenfalls die Anzahl nutzbarer Retina-Displays, die da im Moment aus der Produktionskette rausfielen, wären zu wenig. So, ja, ich meine, ich brauche jetzt auch nicht dringend schon wieder ein neues iPad, von daher. Beziehungsweise das nächste iPad könnte dann nach der nächsten OP sich begründen, aber ja. Ich suche ja noch immer nach irgendwas mit einer Linse drin. Vielleicht begegnet mir ja noch was. Aber wahrscheinlich wird das so sein, dass ich erst am OP-Tag die Meldung, dass erst am OP-Tag die Meldung kommt und ich dann irgendwie ein paar Tage später, wenn ich dann wieder gucken kann, sie sehe. Ja, das Retina-iPhone. Ja, also die Gerüchteküche murmelt, das nächste iPad, das würde sich jetzt verzögern, weil schlichtweg die Produktion der Retina-Displays für iPads da noch nicht sauber funktionieren würde. So, dann ist am Dienstagabend macOS X 10.7.1 rausgekommen. Mit irgendwie einer sehr übersichtlichen Changelog-Liste. Und also mindestens ein Fehler ist auch definitiv noch nicht komplett beseitigt. Nämlich der, dass WLANs beim Wiederaufklappen eines mobilen Macs nicht sofort erkannt werden. Das habe ich nämlich heute früh festgestellt, als mein MacBook Pro sich aufgeklappt habe. Und das erste Mal festgestellt hat, dass es nichts feststellt. Dann habe ich mich mal angemeldet, um mal zu gucken, was es denn so sieht. Und festgestellt, ja, Time Machine war noch am Rödeln. Und erst als Time Machine fertig gerödelt hat, hat er sich dann nochmal auf die Suche nach dem WLAN begeben. Also irgendwas ist da immer noch schief. Aber ja, sollte eigentlich behoben sein jetzt. Mein Lieblingsekelfehler, der Copy-Fehler, bei dem der Finder dann irgendwie zwar kopiert, aber dann hinterher die Dateien trotzdem nicht am Zielort angelangen. Mit dem ja schließlich mir auch schon mal eine Teilfolge flöten gegangen ist. Der taucht im Changelog gar nicht auf. Von daher heißt das für mich, ich mache weiterhin die Strategie, die ich jetzt die letzten paar Wochen gemacht habe. Ich halte nämlich die alten Aufnahmen von der letzten Woche noch auf der SD-Karte vom Aufnahmegerät und nehme die dann als Versuchsdateien. Wenn die sauber ankommen, ist alles gut. Wenn die nicht sauber ankommen, dann verliere ich nichts Wichtiges. Aber ja, war auch nur irgendwie 17 MB groß als Update. Also zumindest vom MacBook Air. Ja. So, dann gab es ein Update. Tweetbot 1.5. Ich habe es gesehen, ich habe es installiert. Beziehungsweise habe ich es da schon installiert? Weiß ich nicht. Also ich habe es jedenfalls gesehen und habe gesagt, ja, das hole ich mir. Und dann gab es noch eine heiße Meldung dazu. Der von Tapbots entwickelte iOS-Twitter-Client Tweetbot vermag in der aktuellen Version 1.5 sowohl Nutzer als auch Hashtags aus der Haupttimeline auszublenden. Das Gedrückthalten eines Nutzeravatars oder Hashtags förderte die neue Mute-Funktion zutage, die ich dann auch schon mal spaßeshalber ausprobiert habe. Und ja, werden Leute plötzlich still. Gut, ich habe das dann erstmal nur mit einem Tag ausprobiert, aber man kann dann also quasi Leute komplett stilllegen. Oder für eine Zeit lang stilllegen oder Text stilllegen. Also man kann auch permanent stilllegen, aber das macht dann ja gar keinen Sinn. Also zumindest bei Leuten, weil wenn man Leute gar nicht mehr lesen will, dann kann man denen auch entfolgen. Dann liest man die sowieso nicht mehr. Auch nicht in irgendwelchen anderen Clients oder sonst wo. Aber ja. Und also da gibt es jedenfalls, kann man einen Tag, eine Woche, einen Monat oder für immer. Plus es gibt dann noch eine Möglichkeit, dass man die aktuelle Mute-Liste sich angucken kann und da wieder Sachen rausnehmen kann. Also für immer heißt auch nicht, dass es dann gar nicht mehr geändert werden kann. Ja, nachdem ich ja den Tweetbot insgesamt ganz nett finde, finde ich das Feature ganz nett. Wobei ich ja auch schon festgestellt habe, beim Rumspielen mit VoiceOver, dass Tweetbot und VoiceOver sich nicht vertragen. Also VoiceOver liest die versteckten Buttons, die nicht angezeigt werden, liest aber nicht die Tweets. Was irgendwie völlig gaga ist. Also, ja. Blub, gab es irgendwie am Dienstag ein kostenloses Update. So. Dann gibt es bei Engadget am Mittwoch, habe ich es mir hier reingeklebt, gab es eine LTE-Installationsmeldung. Da gibt es nämlich irgendwie einen nicht näher genannten Apfelladen, in denen LTE-Sende-Equipment von AT&T installiert worden wäre, was angeblich genau in den Frequenzen rumtobt, die AT&T sowieso erst hat, nachdem es mit Telekom verschmolzen ist. Oder anders ausgedrückt, das waren mir ein bisschen viele Gerüchtmeldungen auf einmal, um die richtig ernst zu nehmen, aber ja. Also es gibt da irgendwie ein Foto und da ist irgendwelches Technik-Equipment zu sehen, was an einer Wand hängt. So, die Wand soll angeblich zu einem Apple Store gehören und das Technik-Equipment soll angeblich LTE-Sende-Equipment sein. Wäre dann eh noch die Frage, warum sollte in einem Apple Store LTE-Sende-Equipment installiert werden? Da müsste dann ja schon irgendwie eine größere Anzahl Leute mit überhaupt noch gar nicht veröffentlichten LTE-iPhones rumwuseln, damit das Sinn machen würde. Also, ja. Das riecht alles irgendwie so ein bisschen eigenartig. Also, so richtig Sinn ergibt die ganze Geschichte nicht. Von daher, ja. Habe ich mir am Mittwoch eingeklebt. Am Samstag. Das waren also die Fanboy-Meldungen. Mafia-Meldungen gibt es nicht. Space gibt es diese Woche auch nicht. Am Samstag habe ich mir bei Wixer rausgeschrieben, es gibt irgendwie einen Leak aus dem LHC, nach dem Messwerte für ein 144 GeV-Higgs passen könnten. So, und da macht er sich dann auch noch Gedanken drüber, was das denn heißen würde. Und meint, naja, so ein 144er Higgs würde SUSY ausschließen, weil für Supersymmetrie bräuchte man mehrere kleinere Higgs. Wobei mir nicht ganz klar ist, was mehrere kleinere denn jetzt irgendwie in Zahlen heißt. Aber wenn mehrere kleiner heißt, zweimal halb so viel. Da gibt es, glaube ich, schon eine Exclusion. Dass es da sowieso keine Higgs geben kann. Sieht also im Moment gar nicht gut aus für SUSY. Und ja, also da gibt es irgendwie ein Leak, was irgendwie darauf hindeutet, dass es Daten geben könnte. Leak hindeutet, geben könnte. Hm? Oder anders ausgedrückt, das ist auch keine offizielle Meldung, da warten wir auch mal ab. Habe ich eigentlich 11 Uhr irgendwie mal namentlich erwähnt? Nein, 11.11 Uhr haben wir laut dem 3GS hier. Was, ganz nebenbei? Gerade mal. Ich komme da an die Ecke nicht ran. Also geht doch. Ich will doch nur meine Zahlen da sehen, da oben. So, Dann gab es Google gegen Lotse, das habe ich beim iPhone-Blog geklaut. Google bezieht erstmals öffentlich Stellung zu den von Patentjäger Lotse verklagten Android-Entwicklern. We've asked the US Patent Office to re-examine to Lotse's patents that we believe should never have been issued. Also Google meldet, sie haben sich ans Patentamt gewendet und haben gesagt, guckt euch die Lotse's Patente hier, namentlich dieses und dieses nochmal an. Eigentlich hätten die gar nicht kriegen dürfen. So, und also Mountain View fordert dabei eine Nachuntersuchung über die Gültigkeit der betroffenen Schutzrechte. Positive Folgen sind nicht ausgeschlossen, aber nicht wahrscheinlich. Blub. Es könnte sein, dass die Lotse-Patente dann nachträglich invalidiert werden. Es könnte aber auch sein, dass genau gar nichts passiert. Aber immerhin, Google hat seinen Hintern auch mal in die Höhe bewegt. Während Apple ja immer noch dabei ist, drum zu kämpfen bei den Gerichtsverhandlungen gegen App-Entwickler, iOS-App-Entwickler, mit dabei sein zu dürfen. Was Lotse irgendwie nicht will, Apple schon, und was das Gericht dazu meint, ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Da gibt es aber auch irgendwie keinen stetigen Informationsstrom, der da bei mir vorbeifließt. Ist jedenfalls hier eine Meldung von Samstag. Am Sonntag gab es dann einen E-Postschlag. Ja, ich habe am Sonntag Meldungen hier reingeklebt. Das ist aber auch nicht so schwer, nicht. So lange war der Sonntag nicht. Dass nämlich die deutsche Deutsche Post nicht mehr damit werben darf, wie sicher der E-Postbrief doch wäre und dass er doch genauso gut wie Papier wäre. So sicher und verbindlich wie der Brief wäre und die Vorteile des klassischen Briefs ins Internet übertrage. Dagegen hatte nämlich der Bundesverband der Verbraucherzentralen geklagt. Dort geht man davon aus, dass Verbraucher wichtige Fristen wie Verkündigungstermine versäumen könnten, wenn sie den Werbeaussagen der Deutschen Post folgten. Für viele Bereiche sei nämlich die Schriftform und eine eigenhändige Unterschrift weiterhin zwingend notwendig, urteilte das Landgericht Bonn nach einem Vorabbericht des Spiegel nun. Das betreffe etwa die Kündigung von Wohnungen. Eine sichere elektronische Signatur gebe es bei dem von der Post beworbenen E-Postbrief nicht. Die Werbeaussagen seien deshalb irreführend. Und der Gerichtsbeschluss ist laut dem Bericht aber noch nicht rechtskräftig. Dennoch dürfte das Urteil einen Rückschlag für den E-Postbrief bedeuten, der laut Wikipedia von gerade einmal 100.000 Nutzern aktiv genutzt wird. Angemeldet sind bei dem Dienst demnach etwa 1 Million Nutzer. Ja, ich meine, ich bin da nicht angemeldet, und wenn ich angemeldet wäre, würde ich es auch nicht benutzen. Also ich wüsste nicht mal, warum ich mich anmelden sollte, von daher, ja. So, dann gab es Gutorola. Ist eine Meldung, die am Montag mir in die Finger gefallen ist, die da nämlich ungefähr überall durch die Technik-Blogs schwappte. Nämlich Google hat dann angekündigt, dass sie Motorola Mobility kaufen wollten. Und zwar für die bummelige Summe von 12,5 Milliarden Billion US-Dollar. Was irgendwie ein ziemlich großer Haps ist. Und der Motorola Mobility, das ist also irgendwie der Teil von Motorola. Da gab es irgendwie zwei Teile, die haben sich mal irgendwann aufgeteilt. Aber das ist genau der Teil, der Mobilgeräte herstellt. Unter anderem Androiden-Telefone. Telefone und Xom-Tabletten. Und nicht dadurch aufgefallen ist, dass die Geräte irgendwie so gigantisch großartig wären, dass sie irgendwie ungefähr jeder haben wollte. Also das einzige Gerät, was mal damit auffiel, dass es irgendwie groß durch die Presse getragen wurde, war der Droid, der ungefähr 2 Wochen sich gehalten hat, bis dann nicht das nächste Gerät auf den Markt kam, was nochmal besser war. Und der ist nur deswegen durch die Nachrichtenlage getragen worden, weil das irgendwie das erste Gerät war, wo ein Androiden OS 2.0 drauf lief. Wenn man jetzt so ein Droid hat, hat man allerdings das Problem, dass ich glaube 2.3 gar nicht mehr drauf kommt. Oder noch sehr viel verspätet. Man aber, wenn man sämtliche SMS-Fehler raushaben will, nicht unter 233 rumlaufen sollte. Oder das ist gut. Ups. Aber ja. Und die Gerüchte, warum sie sich denn da jetzt nun Motorola zulegen, gingen dann sehr schnell dahin, naja, es geht um Patente. Beziehungsweise, das waren, glaube ich, nicht nur Gerüchte, sondern da hat auch Google verkündet, ja, also Patente. Nun ist allerdings der Scherz der, was ich jetzt auch schon inzwischen gelesen habe, Motorola hat schon das Problem, dass sie sich mit Microsoft einigen mussten nach einem Patentgeprügel, weil, ich glaube, Motorola zahlte, glaube ich, sogar 5 US-Dollar je Androiden-Mobiltelefongerät, was sie verkaufen. Und das heißt effektiv, also gegen Microsoft waren die Patente nicht hart genug, als dass sie da irgendwas hätten verhindern können. Von daher gehe ich mal davon aus, dass, also wenn es nur um die Patente ging, das eine ziemlich teure Investition für ziemlich wenig Leistung war. Hätte sich also eher nicht so gelohnt. Aber, ja. Qlik, with its genome Motorola Mobility, a dedicated Android partner, will enable Google to supercharge the Android ecosystem and will enhance competition in mobile computing. Motorola Mobility will remain a licensee of Android, and Android will remain open. Google will run Motorola Mobility as a separate business. Und ganz putzig waren dann auch die Pressemeldungen von anderen Mobiltelefongeräteherstellern, die Androiden-Betriebssysteme verwenden, die nämlich alle sich irgendwie so lasen, als wären die aus genau derselben Pressestelle zu genau derselben Zeit rausgefallen. Wir begrüßen den Kauf von Motorola und den Wunsch von Google, sich ganz doll für Android einzusetzen, bla. Also die waren fast wortlaut gleich. Das roch schon komisch. Aber ja, also Google kauft sich jetzt ein Gerätehersteller. So, und auch ganz putzig, weil irgendwie keine wirkliche Meldung wert, war dann die Reaktion von Nokia-Chef Steven Elop, ehemals Microsoft, der gesagt hat, ja, nö, das ist ja total doof. Ja, nee, ist ja auch logisch. Und warum Google jetzt plötzlich irgendwie sich Motorola einverleibt, könnte unter anderem daran liegen, dass wohl Microsoft mit dem Gedanken gespielt haben soll, sich eventuell Motorola kaufen zu wollen. Und zu mir noch einfällt, wozu? Ihr habt doch Nokia schon im Kasten, ohne dass ihr die gekauft habt. Plus, was auch irgendwie auffällig ist, sollte der Deal jetzt irgendwie nicht zustande kommen, zahlt Google deutlich mehr als Motorola. Und zwar deutlich mehr im Sinne von schmerzhaft empfindlich Geld. Aber, ja. So. Dann Gerüchte kücht es, nachdem Firefox offiziell Version 6 in der vergangenen Woche rausgelassen hat, weil die ja jetzt irgendwie einmal pro Monat eine neue Major-Version rauslassen. Meiner Versions gibt es ja gar nicht mehr. Gerüchte küchte ist jetzt, dass Asa Dotzler, Director Community Management, mitgeteilt hat, beziehungsweise gerüchtet ist nicht, sondern das ist so, dass Nutzer in Zukunft die Versionsnummer nur noch auf Umwegen erfahren sollen. Sollte das Fenster über Firefox lediglich eine Auskunft geben, wie Firefox hat zuletzt vor 20 Minuten auf Aktualisierung geprüft. Hier läuft die neueste Version. Wer genauere Informationen braucht, müsse About Support in die All-Zeile eingeben. Die Umstellung gehöre zu dem Vorhaben, die Versionsnummer aus Firefox ganz verschwinden zu lassen. Bei den Teilnehmern der Diskussion auf Bookzilla stieß der Vorschlag auf wenig Begeisterung. This is really dumb stupid idiotic idea, beginnt ein kritischer Beitrag, dessen Autor von Dotzler prompte wegen Verlust der Bugzilla-Privilegien gedroht wurde. Kritik einstecken können ist schon echt schwer für einen Community-Manager. Der Add-on-Entwickler Dave Garrett schreibt, sogar meine Mutter weiß, dass man dort die Versionsnummer eines Programms findet. Ihr werdet euch damit gegen seit langem auf allen Betriebssystemen etablierte Erwartungen der Nutzer. Dotzler antwortet auf die Kritik in einem Newsgruppe-Beitrag. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die meisten Leute nicht wissen müssen, welche Version sie benutzen. Sie wollen in Wirklichkeit wissen, ob sie die neueste Version benutzten oder nicht. Ein Diskussionsteilnehmer wies darauf hin, dass auch Anwendungen wie Twitter und Facebook ohne Versionsnummer auskämen. Wo es da allerdings einen Scherz gibt. Bei Twitter und Facebook, da habe ich die Anwendungen nicht irgendwo lokal auf einem Rechner rumliegen, sondern ich gehe zu einer Webseite und hole mir dann das, was die Webseite mir in dem Moment anbietet. Wenn ich meinen Browser auch immer jedes Mal erst noch aus dem Netz runterladen muss, dann macht mir das zumindest keinen Spaß, wenn ich irgendwo mobil unterwegs bin und nur Internet aus einem Spardöschen kriege. Tethering zum Leistungsfeld. Also von mir aus könnt ihr die Versionsnummer wegnehmen. Ich mache mich ja über die Versionsnummern sowieso bei jeder Gelegenheit lustig. Also ungefähr jetzt. Ich warte drauf, dass ich Firefox Version 42 haben kann. Aber vorher kommt noch Version 23. Die muss allerdings irgendwann im Mai rauskommen. 2023 wäre allerdings ein bisschen spät. Ja. Dann ist das Samsung Galaxy Tab-Urteil eingeschränkt worden. Das Düsseldorfer Landgericht hat die gegen Samsung erlassene einstweilige Verfügung in ihrer Reichweite bis zur Verhandlung eingeschränkt. Das Vertriebsverbot für das Galaxy Tab 10.1 gelte für die koreanische Muttergesellschaft nicht mehr europaweit, sondern sei auf Deutschland beschränkt worden, sagte ein Gerichtssprecher der dpa am Dienstag. Für die deutsche Samsungstochter änderte sich nichts. Für sie gelte das Vertriebsverbot nach wie vor europaweit. Scherz an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass irgendwie da wohl juristisch die Frage bestand, ob überhaupt mit den Geschmacksmustern ein deutsches Gericht gegen eine koreanische Firma ein Verkaufsverbot verhängen könnte. Und ja, also da konnte man sich drum kloppen. Plus, was dann irgendwie durchs Internet getragen wurde, es gibt da wohl irgendwie ein Bild, ein Foto, wo irgendwie ein Galaxy Tab neben einem iPad zu sehen sind und das Galaxy Tab definitiv nicht die Ausmaße hat, die es normalerweise hätte. Also da hat wohl irgendwer an den Dimensionen an dem Bild rumgefuscht. Eins von mehreren. Keine Ahnung, wie viele nebeneinander Bilder es gab, aber ja. Plus gab irgendwie am Wochenende beim Mediamurks Galaxy-Tabletten. Wobei sich mir irgendwie die Frage aufdrängt, ob die irgendjemand haben wollte. Also, weil so erpicht wäre ich auf die Dinger nicht. Aber hey. So, dann gab es ein Gehts-Urteil. Hier mal die D-Radio Wissen Weltnachrichten dazu. Wer zu Hause am Computer arbeitet und Privatradio hört, muss dafür nicht doppelt Rundfunkgebühren zahlen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied mit diesem Urteil gegen eine Revision der ARD-Anstalten. Diese hatten argumentiert, private und nicht private Nutzung müssten streng getrennt werden. Konkret ging es um drei Freiberufler, die in ihrer privaten Wohnung am Rechner arbeiteten. Sie sollten neben den Rundfunkgebühren für Radio- und Fernsehgeräte erneut für die beruflich genutzten Computer zahlen. Wobei ist ja im Rundfunkgebührenstaatsvertrag irgendwo die Formulierung von Grundstück gibt. Wo sich mir zumindest die Frage aufdrängt, wie die ARD-Anstalten das denn jetzt irgendwie ignorieren. Ja, also, aber ja, das Gericht hat jedenfalls geurteilt, wenn man auf demselben Grundstück neben Radio und Fernseher auch noch einen Computer benutzt, beziehungsweise Radio reicht völlig aus, dann muss man da nicht zweimal verzahlen. Macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Na, aber hey, es gibt ja jetzt auch irgendwie die große Kritikwelle an den Gehts-Büren als Haushaltsabgabe, weil es da unter anderem irgendwie eine Regelung drin gibt, ich glaube, ich letzte Woche auch mal erwähnt, weil es da unter anderem eine Regelung gibt, wenn man irgendwie umzieht, dass man dann an die Gehts die Gründe seiner Abmeldung zu nennen hätte. Was man wohl auch juristisch vorgebildet immer noch so interpretieren kann, dass es da um die Gründe des Umzugs geht, warum man denn umzieht. Und das geht die GEZ ein feuchtes überhaupt gar nichts an. No, also auch nicht, wenn man mit irgendwem zusammenzieht oder auseinanderzieht oder was weiß ich. Da gibt es also jetzt gerade irgendwie eine große Kritikwelle. Dann gab es eine Soft-Vatente-Meldung, dass nämlich das US-Bundesberufungsgericht in Washington die Hürden für die Patentierbarkeit von Software und Geschäftsmethoden deutlich angehoben hat. Laut einem am Dienstag ergangenen Urteil des Court of Appeals for the Federal Circuit reicht es für eine Schutzwürdigkeit eines Verfahrens nicht aus, wenn dieses auf einem Computer abläuft oder in einem rechnergestützten Datennetz wie dem Internet eingesetzt wird. Die Richter stellten so klar, dass weitere Kriterien für den Ausschluss von der Patentierbarkeit, wie die Neuheit und das Erreichen einer entsprechenden Erfindungshöhe bei der fehlenden technischen Ausrichtung eines Anspruchs erst gar nicht geprüft werden müssen. Damit werden bisher aktuelle Ansätze zur Erteilung gewerblicher Schutzansprüche im Computerbereich in den USA und in Europa geradezu auf den Kopf gestellt. Laut § 101 des US-Patentgesetzes sind neue und nützliche Prozesse, Maschinenfertigungsarten oder Anordnungsweisen schutzwürdig. Das sind nur zwei Leute. Die US-Rechtsprechung hat daraus über die Jahrzehnte hinweg abgeleitet, dass Naturgesetze, physikalische Phänomene und abstrakte Ideen nicht patentierbar sind. In dem Rechtsstreit zwischen den Zahlungsdienstleistern CyberSource und Retail Decisions bekräftigte nun das Berufungsgericht, dass die Beschreibung eines Verfahrens auch durch die Verwendung eines maschinenlesbaren Mediums nicht den prinzipiellen materiellen Anforderungen für den Patentschutz genüge. Die Jurisdiktion in den USA tendierte jahrelang aber auch in die andere Richtung. 1998 hat das Berufungsgericht im State Street Bank Prozess noch geurteilt, dass auch eine Geschäftsmethode patentwürdig sein könne, solange das beanspruchte Verfahren nur konkret fassbar und nützlich sei. Blablabla, also es gibt jedenfalls da jetzt ein Gerichtsurteil, dass irgendwie nicht jeder Scheiß patentierbar ist. Too long, didn't read. Habe ich mir hier gestern aus dem Heißticker reingeklebt. So, auch gestern den Windows 8 Store. Weil da sind jetzt irgendwie Microsoft hat die Teams vorgestellt, die an Windows, nennen wir es mal 6.2 oder 7.0, also jedenfalls an der nächsten Windows-Version rumarbeiten würde. Und da gab es dann unter anderem ein Team, was sich Apple-Store nannte. Oder anders ausgedrückt, es deutet darauf hin, dass auch das nächste Windows einen App-Store enthalten könnte. Wo sie die Idee wohl aufgeschnappt haben könnten, ich weiß auch nicht. Ja, plus, nachdem die Mac-App-Store-Gerüchte, beziehungsweise die Mac-Es-Dürfe-nur-noch-signierte-Software-benutzt-werden-Gerüchte vor Jahren ja schon mal hochkam, gerüchte ich jetzt einfach mal, dass das nächste Windows nur noch Software aus dem Windows App Store laufen lässt. Alles, was man da nicht gekauft hat, läuft auch nicht. Hust. Also, ja. So, und dann HP. Gestern Abend hat HP nämlich angekündigt, dass sie ein Ende an WebOS legen. Beziehungsweise erstmal eigentlich ein direktes Ende an die Hardware.
Ja, Klackerschuhe.
Ja, dann lauf aber in die andere Richtung. Und, also erstmal haben sie irgendwie bei einem Earnings Call, war das so frei nach dem Motto, was sie dann ihre Quartalzahlen wären, haben sie angekündigt, dass sie keine Geräte mehr verkaufen, also keine Telefone und kein Touchpad. Und außerdem haben sie angekündigt, dass sie discontinue operations for WebOS devices, specifically the Touchpad and WebOS phones. HP will continue to explore options to optimize the value of a WebOS software going forward. Also, sie stellen keine Geräte mehr her und werden sich jetzt mal Gedanken darüber machen, wie sie mit dem Betriebssystem, was sie vor Jahren mal irgendwann bei der Übernahme von Palm miterworben haben, eigentlich machen wollen. Das war ja nun eigentlich irgendwie das Underdog-Betriebssystem, von dem viele Leute sich erhofft hatten, dass es eine ernsthafte Konkurrenz zu Android und iOS werden könnte. Genauso wie sich ganz viele Leute auch erhofft hatten, dass Windows Phone irgendwie die große Konkurrenz würde, aber ja, also Palm OS, das hat auch irgendwie ganz vielen Geeks gefallen. Palm OS, WebOS. Und ja, wenn das jetzt allerdings enden sollte, dann wird es schwer. Also vor allen Dingen, wenn es überhaupt keine Geräte mehr gibt, wo es drauf läuft, wird es ohnehin schwer. Und wenn das Betriebssystem dann ungefähr nirgendwo mehr läuft, wird es auch schwer. So, jetzt ist die Frage, was macht HP mit diesem Betriebssystem? Was sie da jetzt noch rumliegen haben. Huch. Also es gab jetzt auch irgendwo Meldungen, dass irgendwie bei Best Buy bestenfalls irgendwie 10% der Touchpad-Geräte, die mal auf Lager hatten, verkauft worden wären. Was ja da doch irgendwie wenig wäre. Aber ja. So, und dann kommen wir in der lustigen Ecke. Nämlich Sierhagen-Nachklapp. Hatte ich ja letzte Woche auch schon angekündigt. Und da bin ich am Sonntag. Beziehungsweise ich hatte am Sonntag erstmal das Wetterproblem, dass ich in der Nacht schon, also da war ja angekündigt, kommt ein großes, ekliges, böses, fieses Regengebiet. Das schwappt hier einmal quer von West nach Ost rüber und macht's alles eklig. Da habe ich in der Nacht eigentlich beschlossen, nee, das ist mir zu regnerisch. Will ich nicht. So, dann erstmal nicht losgefahren. So, dann habe ich um 11 laut Regenradar mitten im Regen gesessen, rausgeguckt und gesagt, sieht aber arg trocken aus. Und dann gesagt, ach, wisst ihr was, ich fahre jetzt doch hin. Bin dann doch hingefahren. Ist ja auch nur bummelig eine Stunde Fahrt hier Richtung. Und habe dann da einmal das Niveau und einmal Samo mit ohne Spielmannsschwur und mit ohne Pirates Live gehört. Und dann kam der Regen. Und da war nämlich das Problem, dass in Sierhagen es schon eklig geregnet hatte, irgendwie in der Woche vorher. Und die Parkplätze nämlich keine Parkplätze, sondern Schlammplätze waren. Ich also schlichtweg befürchtet habe, wenn ich jetzt so lange bleibe, bis der Regen ernst wird, dann komme ich von dem blöden Parkplatz nicht mehr weg. Und naja, so aus der Parklücke bin ich noch rausgekommen, aber dann auf der in Anführungszeichen Hauptstraße von dem Parkplatz gedünst, da hatte ich dann zwischendurch mal eine Phase, wo der Smart hier genau gar keine Bodenhaftung mehr hatte. Aber ja, ging dann auch noch. So, und deswegen bin ich da nämlich nur wirklich kurz geblieben, also so irgendwie 2 Stunden insgesamt. So richtig doll gelohnt hat sich's nicht. Aber hey. So, und dann hatte ich ja in Teil 1 auch schon erwähnt, Saisonende hat sie jetzt schon angekündigt, 25. September war das, glaube ich. Muss ich doch mal nachgucken. Also halt im September, 24. 25. September ist Herbstmarkt. Oder anders ausgedrückt, am 26. September habe ich dann das Problem, dass das Marktjahr für mich vorbei ist und ich mir dann da mal ganz intensiv Gedanken drüber machen kann, vorher schon mal, wie ich denn damit umgehe. Ich hoffe mal, dass ich die blöden Augentropfen zu dem Zeitpunkt nicht mehr habe. Weil mit den blöden Augentropfen wird das echt schwierig. Na, schon das Shuttle-Ende war kein Spaß. Depressiv sein ist blöd. So, und da habe ich dann vor allem auch nicht die Aussicht, dass ich irgendwie mich mit MPS-Schildern breitgrinsend durch die Landschaft begeben kann. So, und dann habe ich da noch eine Frage an euch. Nämlich, ich habe mir jetzt am letzten Wochenende, beziehungsweise am Freitag, da war mir gerade irgendwie... War mir mal nach, mal zu gucken, ob da nicht was geht. Habe ich mal geguckt, ob ich irgendwo ein Tool finde, mit dem ich aus den OPML, in dem hier diese Outliner-Notizen rumliegen, irgendwie ein schickes HTML machen kann und habe da auch was gefunden, da auch ein bisschen dran rumgefingert und jetzt eine funktionierende, dank Platypus 4.0, Perl-Software, die mein Outline nehmen kann und da schicke Shownotes in Listenform daraus generieren kann. Und jetzt ist die Frage, A, guckt sich irgendjemand die Shownotes an? B, falls sich jemand die Shownotes anguckt, was ist euch lieber? Eine Textliste, so wie ich es jetzt mache, also Klammer auf, Text, Komma, Text, Komma, Text, Komma, Text, Komma, Text, Komma, Text, Komma. Oder das Ganze als Liste, da kann man nämlich das Outline einfach so nehmen und schwupp reinwerfen, plonk, kommt es hinten raus und siehe da, funktioniert. Also wie gesagt, für die Liste habe ich halt ein Tool, da ist mein Workflow, kann ziemlich schnell gehen. So, da wünsche ich mir jetzt Feedback. Das könnt ihr mir zukommen lassen, indem ihr zum Beispiel eine Mail an compiblog@googlemail.com schreibt, ihr mich bei Twitter @comport anschreibt oder einen Kommentar im compiblog.de unter comport 278 Teil 3 hinterlasst oder mich bei Google Plus schräg von der Seite anquatscht. Da gibt es nichts, wo ich irgendwie automatisch die Einträge hinstellen würde. Damit gibt es ja keine Einträge, unter die ihr die Kommentare deponieren könnt. So, und dann? Dann kommt das denn wirklich? Ach, egal. Kommt von Shore Patrol ein Stück Musik zu euch geflogen, nämlich Solvay. Spricht er das, glaube ich, aus. 7:02 lang, vom Barenfeld Sonntag, 14:01. Gefolgt vom Game of Thrones Violin Cover. Weil Game of Thrones. Ne? Mhm. Ja, da kommen noch ein paar. Ich habe da jetzt in der letzten Woche auch nochmal wieder was umgestellt. Damit da, wo das richtig, richtig, richtig gute Game of Thrones Intro rumliegt, das auch an einer Stelle liegt, wo man es auch wirklich nicht mehr ignorieren kann. Mhm. Ja. Das Game of Thrones Violin Cover, 2:05 ist es lang und ist übrigens eine Person alleine, der spielt da seine verschiedenen Spuren, die er da spielt. Und mir ist aufgefallen, ihm fehlt ein Schlagzeug. Da fehlt einfach ein Schlagzeug, damit das richtig rumst. Aber ja, habe ich bei YouTube gefunden. So, und dann kann ich nochmal hochscrollen, ob ich hier alles grün habe. Ja, habe ich alles grün. Dann sage ich mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich zu hören. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback geben wollt, wie gesagt, eine Frage habe ich euch ja nun schon gestellt. Liste oder Text? Und für den Fall, dass ihr mir das antun wollt, mir irgendeine Reaktion zukommen zu lassen, bedanke ich mich da schon mal für. Für den Fall, dass ihr das nicht tut, dann halt nicht. Und dann drohe ich damit, dass ich eventuell möglicherweise unter Umständen nächste Woche auch wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte, kurz bevor mein Urlaub anfängt. Beziehungsweise eigentlich rein formal hat mein Urlaub dann ja schon angefangen. Ach egal. Und dann sage ich einfach mal viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Und viel Spaß mit der Musik.
This is already the last one. It's called Solvay. We're back on again at 3:30. Come back and see us again, please. Makes it all the more worthwhile if we have an audience. If you'd like to... Next week. If you'd like to know a little bit more about us, we're not just a band. We're part of a big organisation called the Clanrunner Trust. While you guys are here visiting, please have a look at the blue folders hanging off the merchandise tent. That's not a ploy to get you there to buy a CD, but you can if you want to. It's actually a ploy to get you to have a look into our project, because we're here not just as a band, but we're here as a group of people that promote Scottish culture and heritage worldwide. We're actually off to Grandfather Mountain Highland Games in America next weekend. That's taking us away from MPS this year. But we cancelled next year so we could do MPS. And we'll be promoting our culture and our heritage and the project over there. The project's called Duncarron. We've raised and spent, as part of a group, over £400,000 of our own money and pumped it into this project over the last 10 years. Thank you. No help from the government, I might add. But now they're starting to pay attention, because they take us seriously now. And hopefully we'll have some good meetings with them in the future. Next time you come to Germany, hopefully our project will be ready to accept you as guests and as visitors. So come along and help us, or come and visit us. Thank you very much. Slange. Oh, I'm sorry, this one's called Solvay.